Sie schauen in die Körperöffnungen, sie schauen in die Augen, in die Augenbindehäute.
Und Ärzte, Ärztinnen sind dann sehr häufig in der Situation, dass sie ankommen und die Leichenschau erstmal durchführen müssen und sagen, es tut mir leid, jetzt bitte nochmal ausziehen.
Auf keinen Fall umstimmen lassen von der Polizei.
Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
Und damit herzlich willkommen zu den Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim, mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Justus. Hallo Justus, schön dich zu sehen. Ich freue mich.
Hallo Nadim, die Freude ist wie immer ganz meinerseits.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war wieder länger als geplant, aber heute ist nicht das Ende unseres Podcasts, aber nichtsdestotrotz geht es um ein ziemlich finales Thema. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Tod.
Ja, und Nadim, da bin ich wirklich schon sehr gespannt, denn was passiert denn eigentlich, wenn die verstorbene Person von Station abgeholt wird? Welche Todesarten gibt es? Wie füllt man überhaupt eine Totenbescheinigung korrekt aus? Und wie stellt man es überhaupt fest? All das und vieles mehr werden wir heute beleuchten.
Fragen, die die allermeisten von uns aus ihren ersten paar Diensten leider, leider kennen werden. Justus, stell uns doch mal unseren ersten Experten vor.
Unheimlich gerne. Ich kenne ihn noch aus der Vorlesung und meinem Rechtsmedizinkurs an der Uni. Er war stellvertretender Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und viele Jahre Lehrbeauftragter für Rechtsmedizin an der Technischen Universität München. Uns verbinden gemeinsame Bekannte und ich freue mich, dass er heute da ist und uns beerbt. Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen, Professor Wolfgang Keil.
Dankeschön für die Begrüßung.
Auch von mir herzlich willkommen, Herr Professor Keil.
Und für die Zuhörenden, die sich denken, woher kenne ich denn diesen Namen nochmal? Professor Keil ist nämlich Autor des Buchs über Rechtsmedizin aus der Basics-Reihe des Elsevier Verlags.
Komplettiert wird unser Expertenduo von Dominik Kleinen. Er ist seit über 4 Jahren Betriebsleiter und seit fast 10 Jahren Mitarbeiter bei den Grineisenbestattungen in Berlin. Er hat an der FU Berlin einen Magister in Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft und Philosophie gemacht und außerdem ist er natürlich Bestatter. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Kleinen.
Ja, vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein.
Wir freuen uns sehr, unser erster Bestatter im Podcast. Herzlich willkommen. Es ist wie so oft, Nadim, du musst wieder herhalten. Es kommt ein Anruf von Station, dein Patient auf Zimmer 7 ist gestorben in den frühen Morgenstunden.
Ja, scheinbar haben wir in diesen Folgen immer Dienst. Professor Keil, was jetzt? Jetzt kommt dieser Anruf. Was sollte ich nach dem Anruf der Krankenschwester jetzt machen? Ich bekomme den Totenschein von der Schwester in die Hand gedrückt und gehe ins Zimmer. Was mache ich jetzt?
Sie sollten sich als erstes wundern, woher Sie schon den Totenschein haben. Wer hat den denn ausgestellt?
Den unausgefüllten.
Das Formular, dann würde ich Ihnen raten, so schnell wie möglich zu dem Patienten zu gehen und zu überprüfen, ob der wirklich tot ist. Weil eine Schwester kann den Tod, darf den Tod gesetzlich nicht feststellen. Den Tod darf nur ein Arzt feststellen oder eine Ärztin.
Das wäre tatsächlich meine erste Nachfrage gewesen. Der Zeitpunkt schnellstmöglich.
Schnellstmöglich bedeutet, ohne zu zögern, es sei denn, Sie sind gerade bei einer äußerst wichtigen, ich würde sogar sagen, lebensrettenden Behandlung eines anderen Patienten eingespannt. Dann können Sie das verzögern. Es gibt auch andere Gründe für Verzögerungen. Aber Sie sind im selben Krankenhaus, wie Sie berichten, und dann wird es nicht viel Hindernisse geben. Sie gehen so schnell wie möglich zu dem Patienten und können unterwegs die Schwester ja noch fragen, Einzelheiten. Vielleicht müssten Sie ja noch reanimieren. Das wäre ja das Erste.
Jetzt gehen wir mal davon aus, es war ein älterer Patient, keine Reanimationsmaßnahmen gewünscht. Die Kollegin aus der Pflege ist sich sicher, der Patient ist verstorben. Ich gehe in das Patientenzimmer. Wie ganz technisch verifiziere ich jetzt den Tod?
Den Tod könnten Sie im Sinne des Beurkundens nur verifizieren dadurch, dass Sie warten, bis er sichere Zeichen des Todes hat. Und da würden sich als erstes die Totenflecke anbieten, aber ich nehme mal an, dass man den Patienten nicht hat stundenlang liegen lassen und ihn erst dann gefunden hat. Also wären zu dem Zeitpunkt möglicherweise, wenn Sie eintreffen, noch keine Totenflecke vorhanden sein.
Das heißt, als nächstes käme ja die Durchführung der Leichenschau. Also ganz technisch für die Zuhörenden. Die Kollegin sagt, der Patient ist verstorben. Es ist zu früh für sichere Todeszeichen. Was mache ich in dieser Situation?
Wenn Sie ganz sicher sind, dass er tot ist und Sie mit apparativen Aufzeichnungen ein Nulllinien-EKG haben seit einiger Zeit, dann werden Sie diesen Patienten da in aller Ruhe liegen lassen. Und zwar so lange, bis Sie todessichere Todeszeichen vermuten, also eben die Totenflecke. Sie könnten ihn, wenn er schon länger tot wäre, was ja sein könnte in frühen Morgenstunden, dann könnten Sie ihn mal drehen, dass Sie den Rücken sehen. Er wird wahrscheinlich in Rückenlage gelegen haben. Und wenn Sie am Rücken die beginnenden Totenflecke sehen, blaugraue, dezente Flecken, könnten eine Stunde danach, nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand, schon vorhanden sein. Wenn die nicht vorhanden sind, gehen Sie alle Stunde wieder hin, weil ungefähr 2 bis 3 Stunden später, vorausgesetzt, der Mann hatte nicht eine ausgeprägte Anämie. Bei normalen Blutwerten haben Sie nach 2 bis 3 Stunden dann an den abhängigen Körperpartien, dann wohl wieder am Rücken, haben Sie Totenflecke. In diesem Augenblick wären Sie berechtigt, eine Todesbescheinigung auszustellen. Denn für eine Todesbescheinigung muss man von den sicheren Zeichen des Todes mindestens 1 haben. Und das hätten Sie dann. Die anderen Zeichen, die es gibt, sind die Totenstarre, die im Allgemeinen erst etwas später eintritt als 2 Stunden. Andere Zeichen sind sozusagen die für Ihren Fall nicht in Frage kommen, mit dem Leben nicht vereinbare Verletzungen oder eine klinische Hirntodfeststellung. Das kommt hier alles nicht in Frage. Sie können ganz einfach und, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, klassisch auf die sicheren Zeichen des Todes warten. Totenflecke, Totenstarre.
Mhm, vielen Dank. Und es gehört ja auch dazu die Leichenschau. Auch die, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, erfolgt erst, wenn die sicheren Todeszeichen vorhanden sind. Wie gehe ich dann vor? Wie funktioniert die technische Durchführung einer Leichenschau?
Sie haben bei einer Leichenschau zunächst mal zu beachten, wo sie durchgeführt wird. Wir befinden uns in Ihrer Szene im Krankenhaus. Der Patient wird wahrscheinlich ein Kliniknachthemd haben. Das werden Sie wegnehmen. Sie werden ihn entkleiden. Zu Ihrer Sicherheit könnten Sie heutzutage auch, aber das ist dann ganz diskret, ein Foto machen in der Klinik, damit Sie das in die Unterlagen geben, die da aber bei Ihnen bleiben. Sie könnten, falls er Infusionen hat, die Infusionen ziehen, damit Sie ihn in alle Körper Richtungen bewegen können, und sie beschreiben ihn, sie registrieren, ob er irgendwelche Verletzungen hat, außer die Injektionsstellen, die er in der Klinik bekommen hat. Sie achten auf seine Hautfarbe in Richtung Anämie, Ikterus. Sie schauen in die Körperöffnungen, sie schauen in die Augen, in die Augenbindehäute. Er wird wohl nicht erwürgt worden sein oder eine andere Halskompression erlitten haben in der Klinik, denn in den Augenbindehäuten könnten Punktblutungen vorhanden sein, Ekchymosen. Sie schauen in die Mundhöhle, sie schauen den ganzen Rumpf an, auf irgendwelche Zeichen, die an einem menschlichen Körper nicht hingehören. In der Klinik kommen ja selten stumpfe Gewalteinwirkungen vor. Ich sage, ich rede jetzt vom ganz normalen Todesfall. Sie achten darauf, wie seine Afteröffnung aussieht. Da könnte Teerstuhl sein zum Beispiel, weil wir wissen die Diagnose jetzt nicht ganz genau, aber immerhin, das wäre ein Hinweis. Und Sie schauen auf seine Gliedmaßen, seine Arme und seine Hände natürlich, inklusive Hände, und Sie schauen auch auf die unteren Gliedmaßen.
Vielen Dank. Eine Frage, weil Sie vorhin sehr deutlich gesagt haben, dass eine Leichenschau umgehend zu erfolgen hat. Jetzt gehen wir mal weg von der Krankenhausszenerie. Nehmen wir an, Justus, niedergelassener Urologe, hat eine Patientin betreut, die jetzt verstorben ist. Die Praxis wird von den Angehörigen angerufen und Justus König wird gebeten, die Leichenschau durchzuführen. Justus, du hast aber eine volle Sprechstunde. Darf man eine Leichenschau ablehnen?
Nein, das berührt die Thematik, die wir auch schon in der Kliniksituation mit Ihnen hatten vorhin. Man kann sie nur ablehnen, wenn man eine andere ganz wichtige ärztliche Maßnahme an einem Patienten durchzuführen hat, die sonst für diesen Patienten ein Nachteil wären. Also ohne schuldhaftes Zögern hat man die Leichenschau durchzuführen. Das wird nur eingeengt durch solche Sondersituationen. Das könnte auf dem Land einmal, aber das nehme ich, darüber reden wir nicht, das könnte auf dem Land einmal ein Unwetter sein, wo man nicht Auto fahren kann zu dem vermeintlich verstorbenen Patienten. Aber in der Stadt, so die Situation, in der wir uns gerade befinden, da könnte es nur die Nothilfe an einem anderen Patienten sein, die zu einer Verzögerung findet. Dahinter steckt immer wieder, dass der Veranlasser ja nicht ganz sicher sein kann, ob der wirklich tot ist, nicht? Sonst müsste man reanimieren.
Verstanden. Vielen Dank, Professor Keil. Jetzt wissen wir und haben die Leichenschau hoffentlich auch korrekt durchgeführt, dass der Patient wirklich nicht mehr lebt. Nun kommt ja dieser so wichtige, aber auch zugegebenermaßen lästige Papierkram. Was liegt da denn nun für ein Schreiben vor uns, mit dem der Nadim schon konfrontiert wurde, unausgefüllt? Können wir selber der Pflege sagen, die sollen das schon mal ausfüllen? Das hatten Sie, glaube ich, schon angedeutet, dass das nicht delegierbar ist. Beziehungsweise, was sollten wir unbedingt selbst ausfüllen und wie vor allem korrekt?
Ich darf zunächst sagen, der Leichenschauschein oder Synonym Todesbescheinigung ist von einem Arzt zu unterschreiben, und zwar von dem, der die Leichenschau gemacht hat. Also ich rate davon ab, irgendwelche Hilfspersonen für Zwischenschritte einzufügen. Es ist besser, wenn man die Unterschrift tatsächlich für alle Punkte hat. Dann sind die Personalien natürlich einzusetzen, das Geschlecht ist einzusetzen und ich glaube, Anschrift, soweit ich das im Kopf habe. Und dann geht es sehr schnell auf die Frage hinaus, wann ist er gestorben? Sterbezeit. Die Sterbezeit wäre sozusagen nicht die Zeit der Leichenschau, sondern wenn ein EKG, wenn es ein Nulllinien-EKG gegeben hat, bei dem Patienten, wenn ein Notarzt vorher da war, dann ist es die Zeit, wo der versucht hat zu reanimieren und das Nulllinien-EKG war letztlich konstant. Das sind ja so 30 Minuten, 40 Minuten kann es sein oder auch manchmal kürzer, je nach Grundleiden. Diese Zeit wird da eingesetzt. Es ist also nicht die Zeit der Leichenschau. Dann geht es um die Frage, ohne das Dokument vor mir zu haben. Ich scanne das jetzt so von meinen alten Augen ab. Dann geht es um die Frage, ob wir hier einen natürlichen Tod vor uns haben, einen nicht natürlichen, Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod, oder ob wir das nicht sagen können, ob es ein natürlicher oder nicht natürlicher Tod ist. Diese drei Punkte sind die sogenannte Todesart. Und sie ist von Bedeutung für das weitere Verfahren, was Sie als Arzt zu machen haben. Wenn Sie nämlich zu der Schlussfolgerung kommen, es handelt sich um einen natürlichen Tod, können Sie die Todesbescheinigung den Angehörigen aushändigen. Wenn Sie aber sagen, es gibt Hinweise für einen nicht natürlichen Tod oder es gibt eine Situation, in der Sie nicht entscheiden können, ob natürlich oder nicht natürlich, in beiden Fällen müssen Sie die Polizei verständigen. Es ist Ihre gesetzliche Pflicht nach den Leichenschauverordnungen oder Gesetzen der einzelnen Bundesländer. Die sind alle gleich. Und das hängt natürlich zusammen mit der Todesursache, diese Todesart. Und es hängt zusammen mit der Frage, ob Sie den Patienten schon länger kennen.
Kurze Zwischenfrage, Herr Kleinen. Wie ist es für Sie als Bestatter, in welchem Kontext haben Sie mit dieser Bescheinigung zu tun oder welche Informationen nehmen Sie daraus oder was ist Ihre Perspektive darauf?
Ja, also der Leichenschauschein ist für uns als Bestatterinnen und Bestatter natürlich ein ganz zentrales und wichtiges Dokument, von dem alle weiteren Schritte, was Zeitrahmen, was Bestattung anbelangt, abhängen. Denn wir brauchen diesen Leichenschauschein für die weitere Beurkundung beim Standesamt. Das heißt, wenn nicht natürlicher Tod oder Todesart ungewiss angekreuzt ist auf diesem Schein, dann sind wir erstmal nicht in der Lage, überhaupt tätig zu werden, wie Herr Professor Keil auch schon sagte. Dann muss die Polizei eingeschaltet werden. Wir sprechen dann bei uns immer von der Beschlagnahmung. Das heißt, es muss wirklich erst geklärt werden, woran ist dieser Mensch verstorben. Und erst wenn das abschließend geklärt wurde, also eine Freigabe durch die Staatsanwaltschaft erfolgt ist, können wir dann wieder tätig werden. Vorher liegt also alles in der Hand des Staates und auch nicht in der Einwirksamkeit der Angehörigen. Und wir freuen uns natürlich immer über korrekt ausgefüllte Leichenschauscheine, wir dann gut weiterarbeiten können. Denn auf Basis dieses Leichenschauscheines bekommen wir vom Standesamt die Bestattungsgenehmigung und im Weiteren auch die Sterbeurkunde. Und das wollte ich gerne nochmal unterstreichen, wie wichtig dieser Leichenschauschein ist, denn er definiert letztendlich den Moment, wo ein Mensch den Übergang hat, rechtlich gesehen, von einer Person zur Sache. Verstorbene befinden sich in diesem rechtlichen Zwischenstatus von Person und Sache. Ich dürfte einen Menschen, der nicht tot ist, nicht einfach in einen Sarg packen und bei mir in die Kühlung schicken. Das hat gute Gründe, warum das nicht geht. Und nichtsdestotrotz, obwohl ich Verstorbene als eine Sache behandeln darf, sind ihre Persönlichkeitsrechte doch durch andere Vorgaben, wie jetzt das zum Beispiel Störung der Totenruhe oder dergleichen, würdevolle Räumlichkeiten, Behandlung und so weiter, sind weiterhin auch geschützt. Also es ist ein eigentümlicher Status, der aber notwendig ist, um die weitere Bestattung organisieren zu können.
Danke. Während Sie gesprochen haben, sind mir noch diese Aspekte vertraulicher und nicht vertraulicher Teil eingefallen. Können Sie dazu was sagen, beziehungsweise müssen wir als Ärztinnen und Ärzte in der Klinik da irgendetwas trennen und behalten? Und was geht weiter? Wir haben vom Standesamt gesprochen.
Ja, also Herr Professor Keil kann bestimmt auch was dazu sagen. Aber ich kann sagen, ich weiß, das ist immer sehr viel Papierkram mit diesem Leichenschauschein. Das sind mehrere aneinander geklebte Blätter. Das ist Durchschlagspapier. Ich kenne jetzt das Formular aus Berlin. Es wird in anderen Bundesländern vielleicht andere Formulare geben, aber im Prinzip sind die alle sehr ähnlich. Und man fängt also an, auf diesem sogenannten Blatt Null zu schreiben. Und das ist der sogenannte nicht vertrauliche Teil. Den darf auch ich als Bestatter sehen. Und irgendwann kommt dann auf diesem grauen Blatt Null so ein Balken, da steht drauf, bitte jetzt den nicht vertraulichen Teil abtrennen und auf den darunterliegenden Seiten weiterschreiben. Man sollte also darauf achten, dass man das auch gut mit Druck schreibt, damit sich das bis nach unten hindurch drückt. Ja, diese Blätter haben alle verschiedene Farben. Das ist einmal rot, das ist grün, das ist gelb und das ist blau. Und die kommen dann wiederum in verschiedene Umschläge. Der grüne und der rote Formularbogen kommen zusammen in einen grauen Umschlag, der gelbe Formularbogen in einen gelben Umschlag und das letzte Blatt, das blaue Blatt, ist das sogenannte Arztdoppel, was dann entweder bei Ihnen als Arzt, Ärztin verbleibt oder im Krankenhaus. Und wenn dann die Todesart als gesichert natürlich gilt, dann können Sie den Umschlag, die beiden Umschläge und auch das graue Blatt dem beauftragten Bestatter oder auch den Angehörigen aushändigen. Und wir wiederum nehmen diese Unterlagen dann mit uns mit der Sterbefallanzeige zusammen zum Standesamt, um die Beurkundung einzuleiten.
Ich bin so dankbar für diese Erklärung, weil das sind einfach Sachen, die wir bestimmt irgendwann mal in der Vorlesung gehört haben, Justus, aber nicht mehr so wirklich präsent haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Und auch für die sehr gute Besprechung der Durchführung der Leichenschau. Professor Keil, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angerissen und Herr Kleinen, Sie auch. Professor Keil, lassen Sie uns so ein bisschen auf die Todesarten eingehen. Und ich würde ganz gern beginnen mit dem natürlichen Tod, weil ich glaube, das ist das einfachste Prozedere. Schildern Sie uns doch mal für den Beginn den für Sie typisch als natürlichen Tod zu bescheinigenden Todesfall.
Ein ganz typischer natürlicher Tod, an der sozusagen keine Diskussionen hervorruft, ist, wenn man den Patienten längere Zeit kennt und weiß, er ist krank. Wenn man den Patienten wegen dieser Krankheit sogar behandelt hat. Es ist eine schwere Krankheit. Es ist eine solche Krankheit, von der man ausgehen kann, dass eines Tages der Tod eintreten wird oder könnte. Und nun ist es geschehen. Ein solches Krankheitsbild wäre zum Beispiel bei einem älteren Patienten, sagen wir 75 Jahre alt. Er hat eine Verkalkung der Herzkranzschlagadern. Er hatte schon mal ein Blutgerinnsel in den Herzkranzschlagadern, was wir behandelt haben. Und nun ist das wieder aufgetreten und er hat einen Herzinfarkt bekommen und der war so schlimm, dass die Herzwand rupturiert ist und er bekommt eine sogenannte Herzbeuteltamponade. Das heißt, das Blut läuft aus dem Herzen in den Herzbeutel und wenn ein bestimmtes Volumen da drin ist, kann das Herz nicht mehr schlagen, weil ihm der Raum fehlt. Das ist ein typischer, natürlicher Todesfall. Und Sie haben auch die Kriterien schon gemerkt. Denn der natürliche Tod bedeutet, dass der Arzt wissen muss, dass der Patient krank war, dass er behandelt worden ist ärztlich wegen der Krankheit und dass die Krankheit so schwer ist, dass die Gefahr des Todes an dieser Krankheit über ihm schwebt. Das sind die, mit einfachen Worten, die Kriterien, um mit Sicherheit einen natürlichen Tod zu bescheinigen. Und dann haben wir auf der Todesbescheinigung eben bei Todesursache ein Prinzip der Kausalität. Es wird das Grundleiden aufgeschrieben. Bei Grundleiden kommt in dem Fall hinein stenosierende Herzkranzschlagadersklerose, vielleicht in Verbindung mit Thrombose, dann kommt als Folge dieser Erkrankung kommt rupturierter Herzinfarkt, Myokardinfarkt und als Folge dessen die eigentliche zum Tode führende Zustand, die Herzbeuteltamponade. Das wäre ein klassischer Fall. Leider ist es nicht immer ganz so leicht, vor allen Dingen, wenn man zu fremden Leuten kommt, die man gar nicht kennt oder die man nur oberflächlich kennt.
Das wäre eine sehr gute Nachfrage. Es gibt diese Situation ja relativ regelmäßig, nämlich in dem Moment, wo wir Dienste machen und nicht die betreuenden Stationsärzte sind beispielsweise. Es gibt ja aber auch die Situation, gehen wir wieder auf Justus' KV-Dienst zurück, nehmen wir einen Patienten und die sehe ich tatsächlich immer mal wieder, 93 Jahre alt, keine Vordiagnosen, keine Dauermedikation. Und jetzt wird man zu so einem Patienten gerufen, der eingeschlafen ist, die Frau wacht auf, am nächsten Morgen ist der Mann verstorben. Der Definition nach ist es für mich als Arzt, der dann dazu gerufen wird, wahnsinnig schwierig, diese Kausalkette mir herzuleiten. Was mache ich in so einem Fall? Ich kann ja nicht Alter dahinschreiben.
Sie haben in dieser häufig auftretenden, schwierigen Situation, gerade eben in den Diensten oder auch als Notarzt, wenn Sie den Patienten nicht kennen, haben Sie verschiedene Rechte, die Ihnen gesetzlich zugestanden sind. Ich denke, sie werden in allen Bundesländern gleich sein. Ich habe im Kopf nur noch die bayerischen einigermaßen. Sie haben erstens das Recht, alle Menschen zu befragen, die Sie im Zusammenhang mit dem Tod vor Ort feststellen können. Also das könnte sein Angehörige, der Pflegedienst, andere Betreuer. Die müssen Ihnen nach dem hier in Bayern gültigen Gesetz, und ich denke, es wird woanders genauso sein, Ihnen Auskunft geben, was Sie wissen über den letzten Verlauf, über die letzten Stunden in dem, was vor der Nacht sich abgespielt hat. Zweitens, Sie haben das Recht, in alle vorhandenen Krankenunterlagen zu schauen, die dort irgendwie greifbar sind. Rezepte, letzte Vermerke von Ärzten, falls es die gibt, Arztbriefe. Und Sie könnten sogar wenn sich die Situation ergibt, mit Ärzten telefonieren, wo die Frau vorher in Behandlung war, wenn eine solche Telefonnummer sich findet. Das alles können Sie tun, dann bekommt aber die ganze Sache letztlich natürlich nur Wahrscheinlichkeitscharakter. Es ist anders, als wenn der Patient so stirbt wie in meinem ersten Beispiel. Nach dem Gesetz müssen Sie die Gegenprobe machen. Was spricht denn für einen nicht natürlichen Tod, der zusätzlich eingetreten sein könnte aus irgendeinem Grunde? Sie müssen also Sie müssen die Leichenschau natürlich machen, sowieso. Sie müssen schauen, ob irgendwelche verdächtigen Stellen sind, vielleicht Injektionsstellen, die Ihnen auffallen. Sie müssen schauen, ob irgendwelche Medikamente da sind. Sie müssen schauen, ob vielleicht ein Eimer in Nähe des Bettes ist, wo jemand reingebrochen hat, oder je nach Dingen, die eine Krankheitssituation für eine Krankheitssituation sprechen könnten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn Sie bei der Gegenprobe nichts für einen nicht natürlichen Tod finden, keine Verletzungen. Aber nach dem Gesetzeslaut müssten Sie, wenn Sie ganz streng nach dem Gesetzeslaut gehen, und ich habe Ihnen gesagt, wie der definiert ist vorhin, dann müssten Sie eigentlich schreiben, ich weiß es nicht genau, ich muss es offen lassen, ich kann es nicht ganz sicher sagen. Diese Frage, die Sie gestellt haben, und meine Antwort, Sie merken es schon, die geht manchmal spitz auf Knopf, nicht selten übrigens. In diesem Augenblick, wenn Sie sagen, ich weiß die Todesart nicht, dann müssen Sie ja die Polizei verständigen. Und die Polizei hat das gar nicht gern, weil sie muss dann anfangen zu ermitteln. Und das, was Sie vor Ort in Rechten haben, sie muss Zeugen anhören, sie müssen ja auch arbeiten an dem Tag wieder. Und die Polizei möchte diese Fälle, die eigentlich wahrscheinlich schon ein natürlicher Tod sind, aber man kann ihn nicht wirklich dingfest machen nach den Kriterien, die ich sagte. Sie haben ja den Patienten nicht behandelt. Die möchte das vermeiden. Also es gehen viele Fälle entgegen dem Gesetz mit diesem Wahrscheinlichkeitscharakter durch und werden dann als natürlicher Tod bezeichnet. Aber wenn es spitz auf Knopf ginge, dann haben Sie einen kleinen, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, natürlicher Tod, haben Sie einen kleinen Fehler gemacht.
Perfekt, vielen, vielen Dank. Jetzt haben Sie es schon so ein bisschen beschrieben. Jetzt sind wir in so einer Situation. Wann sollten wir aufmerken? Also Injektionsstellen oder, gut, Justus hat als Clou in unser Skript geschrieben, das Messer im Brustkorb. All das sind natürlich Sachen, wo man dann einen nicht natürlichen Tod bescheinigen würde. Aber gibt es vielleicht noch andere Sachen, die das klar definieren und den nicht natürlichen Tod von den anderen Todesarten abgrenzen?
Nein, es sind lediglich die Feststellungen, die Sie machen können, mit ihren Augen, mit ihren Händen? Ist das alles stimmig an dem Körper dieser Verstorbenen oder dieses Verstorbenen? Aber es gibt in dieser Situation keine Auflösung. Es gibt immer nur den Körper selbst mit allen Feststellungen. Wichtig sind immer die Augen hineinzuschauen wegen der Ekchymosen, die bei Erstickungsformen vorkommen, die sonst ja gerade bei älteren Menschen, die sonst keinerlei Verletzungen haben, aber einen Verdacht erwecken. Und ansonsten ist es die Umgebung dieses Menschen, der da verstorben ist, mit all diesen Dingen stehen Alkoholflaschen herum, es stehen Medikamente größerer Menge herum. Welche Medikamente sind es? Das sind die Dinge, die eine Rolle spielen, aber ein beweisendes Kriterium gibt es in dem Fall nicht, wenn Sie den Patienten nicht kennen. Also wenn Sie als Leichenschauarzt, Sie sind plötzlich in der Situation unerwartet als Leichenschauarzt, weil Sie Notarzt sind und dann ist der Patient tot und Sie kennen ihn überhaupt nicht, sind Sie auf der sicheren Seite, es sei denn, Sie haben Telefonate mit ärztlichen Kollegen, der den behandeln hat, und dann kommen die Kriterien wieder. Der war krank, er hatte ein schweres Leiden, was Sie ihm jetzt nicht ansehen. Sie sehen vielleicht, dass er ganz dünn ist, eine Kachexie hat, aber Sie wissen nicht, ob er was dahinter steckt. Also auch kachektische Menschen kann man umbringen. Denken Sie an die Todesfälle, die in die Zeitungen kommen, wenn Pfleger Patientenscharen zu beruhigen bis hin zu Überdosierungen. Also Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie sagen, ich weiß es nicht, ich kann die Todesart nicht klären, ich rufe die Polizei. Deswegen muss, ich darf vielleicht zu dem weiteren Gang sein, dann muss die Polizei das klären, ob es Anhaltspunkte gibt, dann geht die Polizei dem zuständigen Staatsanwalt, der zu dieser Polizei gehört. Und dieser Staatsanwalt entscheidet, ob er eine gerichtliche Obduktion anordnet. Das werden aber auch nur Stichproben sein, weil in einer Stadt wie Berlin oder München, in München sterben an einem Tag ungefähr 30 bis 40 Menschen. Und in Berlin weit über 100. Also Sie können sich vorstellen, das kann man gar nicht untersuchen. In dem Augenblick kommt es darauf an, dass Sie alles getan haben und zum Schluss, wenn Sie ganz sicher sein wollen, eben sagen, ich kann die Todesart nicht klären.
Mir bleibt aus meiner eigenen Vorlesung Rechtsmedizin immer ein Beispiel mit einer Kausalkette im Kopf, wo ich mir immer dachte, ist das so? Es ging im Prinzip um einen beobachteten Stolpersturz. Der Patient, die Patientin bricht sich den Schenkelhals, wird operiert, bleibt im Krankenhaus, erleidet eine nosokomiale Pneumonie und erliegt letztlich dieser Pneumonie. Ist das tatsächlich dann als nicht natürlicher Tod zu bescheinigen?
Auf alle Fälle, das ist ganz klar definiert. Weil Sie haben jetzt gerade zu einem klassischen, eine klassische Demonstration für eine Komplikation hier. Der Sturz ist klar, ist eigenverschulden oder vielleicht auch nicht, das weiß man noch gar nicht. Die Operation ist glatt gelaufen und es ist typisch, dass ein älterer Patient als Komplikation auch bei bester Behandlung im Krankenhaus eine Pneumonie erleiden kann und daran stirbt. Also das ist ohne jeden Zweifel ein nicht natürlicher Tod. Da brauchen Sie gar nicht lange nachzudenken in der Konstellation, die ja häufig vorkommt übrigens. Sie können sofort die Polizei verständigen. Die Polizei muss dann prüfen, ob der Gullideckel, über den derjenige gestolpert ist, rechtmäßig nicht befestigt war oder nicht. Das ist die Frage.
Sehr gut, danke. Es wird etwas klarer, obwohl wir, und das finde ich auch gut herauszuarbeiten, merken, dass es einen gewissen Bereich gibt, der einfach nicht so zu definieren ist. Was ich super wichtig fand, war den Hausarzt mal anzurufen, wenn wir die Menschen nicht kennen. Was mich noch ganz kurz so nebenbei interessiert, war die Frage, ob uns die Polizei eigentlich, da hört man ja durchaus immer mal Geschichten, dazu bringen kann, diese Todesursache zu verändern. Also wenn jetzt die Polizei dazukommt, ich denke mir mal, eine junge Stationsärztin hat da unklare Todesursache angekreuzt und dann kommt der Polizist und sagt, naja, das ist doch logisch, dass das hier eine natürliche Todesursache ist. Sollen wir uns als Ärzte in der Situation oder können wir uns da guten Gewissens auch in Anführungsstrichen salopp formuliert umstimmen lassen oder bleibt es dann bestehen?
Das Beste ist, man hat diesen Podcast angesehen oder hat mich persönlich angeschrieben, auf keinen Fall umstimmen lassen von der Polizei. Aber die Situation, ich habe es ja vorhin auch angeschnitten, diese Situation gibt es oft, dass die Polizei einen möglichst natürlichen Tod angekreuzt haben möchte, weil einfach das der Fall dann an der Polizei vorbeigeht, die Polizei ist häufig überlastet und sie ermittelt für etwas, was sich hinterher, wo sich der Wahrscheinlichkeitscharakter hinterher herausstellt, ja, das wird wohl natürlich sein. Aber Sie als Arzt vor dem Toten, den Sie nicht kennen, Sie können es nicht festlegen. Lassen Sie sich nicht umstimmen.
Vielleicht um das noch etwas konkreter zu machen, dieses Thema ungeklärte Todesursache, Professor Keil, was sind denn vielleicht die häufigsten Fehler, die da bei der Feststellung des Todes und der Todesart gemacht werden, Ihrer Erfahrung nach? Wird denn zum Beispiel zu oft ungeklärt angekreuzt, wird zu oft natürlich angekreuzt oder was gibt es da, was wir vielleicht mitnehmen können, was da wichtig ist?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe diese Statistiken, die wahrscheinlich in einigen Gesundheitsämtern in der Bundesrepublik gemacht werden, die habe ich nicht vor Augen, was zu oft oder zu selten angekreuzt wird. Ich kann nur sagen, die Kriterien für den natürlichen Tod habe ich Ihnen gesagt. Ich will sie nicht wiederholen. Sie sind harte Kriterien im Prinzip. Alles andere sind Wahrscheinlichkeiten. Und wenn man sich entschließt, die Todesart nicht festlegen zu können, also sie bleibt ungeklärt, man kreuzt ungeklärt an, dann ist das per Definition eine Situation, wo man durch Leichenschau allein, so ist es definiert, nicht klären kann, ob derjenige natürlich oder nicht natürlich verstorben ist. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Man hat alles getan, aber sie können es nicht aufklären. Und man muss immer die Gegenprobe machen, wie wir schon erwähnt haben. Man muss schauen, was könnte denn da vor Ort an dem Körper, in der Umgebung, infolge von Telefonaten bei behandelnden Ärzten, wenn es möglich ist, bei Nachbarn. Sie sind in dem Falle gesetzlich dürfen Sie alle Leute ansprechen und die müssen Ihnen gesetzlich antworten, weil Sie vor Ort ein Kreuz machen müssen. Und wenn diese Gegenprobe nichts ergibt, dann bleibt es offen, wenn Sie nicht den Patienten gekannt haben.
Alles klar. Das heißt, ich verstehe es richtig, dass auch bei einer unklaren Todesursache die Kriminalpolizei verständigt werden muss.
Darf ich Ihnen ins Wort fallen kurz? Ihr müsst die Begriffe Todesursache und Todesart auseinanderhalten.
Ah, ja, sehr gut.
Wir reden über die Todesart. Die Todesursache ist allen ganz egal in dem Falle. Aber hier geht es um diese Weichenstellung. Schalte ich die Polizei ein oder nicht? Und das hat mit der Todesursache auf der Todesbestellung nichts zu tun.
Alles klar, vielen Dank für die Korrektur. Jetzt, auch da erinnere ich mich tatsächlich nur dunkel dran. Deswegen wäre ich für eine Auffrischung sehr dankbar. Hinsichtlich der Todesart, in welchen Fällen darf jetzt wie nach einer Leichenschau mit dem Leichnam umgegangen werden? Ich spreche wieder von einer Krankenhaussituation. Da sind Verbände, da sind periphere Verweilkanülen, da ist ein ZVK. Wann darf was entfernt werden und wann nicht, Herr Professor Keil?
Wenn dieser Patient eine Weile auf ihrer Station ist, er hat eine Krankheitsdiagnose und stirbt ihnen unter der Hand. Er hat vielleicht eine zerebrale Massenblutung und ist ist nicht mehr am Leben zu halten, dann ist für sie klar, es ist ein natürlicher Tod und sie können hier alle Verbände lösen, alle Zugänge herausziehen und sie können ordnungsgemäß die Leichenschau machen. Wenn allerdings die Situation stationär unklar ist, es kommt einer in die Klinik, der hat an einer Demonstration teilgenommen und auf der Demonstration 1000 oder nicht 1000, aber einige blaue Flecke erhalten. Er hat einen Verdacht, dass ihm jemand gegen den Kopf getreten ist, weil sie sehen dort ein bogenförmiges Muster. Dann und der stirbt ihnen an einer zerebralen Blutung, die plötzlich aufgetreten ist. Dann ist das für sie ein nicht natürlicher Tod. Sie machen da auch nochmal die Gegenprobe. Was gibt es irgendwas, was Sie ja sehen können, was natürlich eine Rolle gespielt haben könnten aus den Laborwerten, aus den Aufnahmebefunden. Aber im Vordergrund steht hier irgendeine Art von Misshandlung. Dann lassen Sie diesen Patienten so liegen und können natürlich die Todesbescheinigung ausstellen in dem Moment, wie besprochen, wenn Totenflecke vorhanden sind oder Totenstarre. Das wird in der Klinik meistens die Totenflecke erstmal sein, weil die als das erste Zeichen sind. Und dann rufen sie die Polizei an, bevor sie die Todesbescheinigung ausfüllen, beziehungsweise wenn sie, sie können sie ausfüllen, aber da steht ja dann drauf Verdacht auf nicht natürlichen Verdacht auf nicht natürlichen Tod. Und dann müssen Sie, ist es der Fall, ganz glatt die Polizei anzurufen.
Das Stichwort Anruf greife ich gleich auf. Danke, Professor Keil. Herr Kleinen, wenn wir das Ganze nun wirklich korrekt abgeschlossen haben in der Klinik, was passiert denn jetzt? Und was müssen wir denn wissen, was vielleicht noch darüber hinaus die Angehörigen von uns erfahren wollen? Oder wie sollten wir selber Bescheid wissen, um die Angehörigen gut informieren zu können, die ja sicherlich Fragen in diese Richtung haben? Die erste Frage wäre da mal, wie werden Sie denn als Bestatter kontaktiert und von wem überhaupt?
Das ist unterschiedlich. Also kontaktiert werden wir in der Regel telefonisch, meistens direkt von den Angehörigen. Und eine unserer ersten Fragen ist immer, war der Arzt, war die Ärztin schon da? Das ist für uns das Entscheidende, weil nichts unnötiger, wenn wir losfahren und der Tod ist noch gar nicht festgestellt worden. Erst dann können wir losfahren, deswegen ist das unsere erste Frage, ja. Des Weiteren zeichnet sich für mich so ein Bild, auch durch die Ausführungen jetzt von Herrn Professor Keil, dass Sie ja als Ärztin und Ärztin einer sehr großen Verantwortung da stehen und konfrontiert sind mit ganz vielen verschiedenen Interessen, mit Interessen vielleicht der Polizei, dann vielleicht auch der Angehörigen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, das ist erstmal für alle Beteiligten durchaus eine Stresssituation, wenn jemand verstirbt. Und auch Angehörige sind dadurch in einer emotionalen Ausnahmesituation. Auch damit ist vor Ort erstmal umzugehen und das ist nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn dann sowas wie im Raum steht, Todesart ungewiss. Das führt natürlich zum Teil auch gerade im privaten Umfeld zu sowas wie Schuldgefühlen oder auch eine Empörung, weil man sich denkt, ja, ich habe doch jemanden gepflegt, was soll denn hier jetzt eigentlich nicht stimmen? Also ich glaube, auch darauf muss man sich emotional einstellen. Das ist nicht so einfach. Ich kann aus der Praxis nur sagen, womit wir sehr häufig zu tun haben, wenn jemand im häuslichen Umfeld, also zu Hause verstirbt und auch eine Begleitung zu Hause stattfindet. Menschen haben ja im näheren Umfeld so, ich sag mal, so einen Instinkt dafür, wann jemand tot ist. Ja, also es gibt ja diese medizinische Definition, von der alles weitere auch rechtlich abhängt. Es gibt Menschen, die begleiten Sterbende zu Hause und das merken die dann schon, wenn dann der letzte Atemzug kommt. Und dann machen die was ganz Natürliches, was ihren Bedürfnissen entspricht. Sie fangen an, den Verstorbenen zu waschen, vielleicht anzuziehen, das Bett herzurichten und eine häusliche Abschiednahme vorzubereiten. Und Ärzte, Ärztinnen sind dann sehr häufig in der Situation, dass sie ankommen und die Leichenschau erstmal durchführen müssen und sagen, es tut mir leid, jetzt bitte nochmal ausziehen. Das kann sehr unangenehm sein. Also das ist, glaube ich, auch wenn man jetzt, würde ich mal sagen, Angehörige bereits im Sterbeprozess betreut, sie auf die Situation vorzubereiten, dass dieser Moment vom Todeseintritt bis zur tatsächlichen Feststellung des Todes ein sensibles Zeitfenster ist. Das betrifft vor allen Dingen auch immer Pflegekräfte, die sind da sehr herausgefordert. Die fragen mich zum Beispiel immer, ja, wann soll ich denn dann die Angehörigen informieren? Ja, also die Pflegekraft beispielsweise in der Pflegeeinrichtung weiß, aha, ist jetzt gestorben, sie spürt das, sie merkt das, letzter Atemzug. Jetzt ist es aber irgendwann in der Nacht um 2 und der Bereitschaftsarzt hat viel zu tun. Der braucht in Berlin manchmal 2-3 Stunden, bis der da ist. Und soll ich dann die Angehörigen anrufen oder nicht? Weil eigentlich darf die Pflegekraft die Angehörigen auch nicht ins Zimmer lassen. Denn das Zimmer als solches darf nicht verändert werden, bis der Tod tatsächlich festgestellt wurde. Denn ich sage immer so, rein rechtlich gesehen kann man davon ausgehen, jeder Sterbeort ist ein potenzieller Tatort. Das kann man natürlich Angehörigen so nicht sagen, zumal nicht in der Pflegeeinrichtung, ja, aber letztendlich ist es so. Und Professor Keil hat es ja auch beschrieben, dass sie gefordert sind, sich einen Gesamteindruck von der Situation zu machen. Ja, ob da Flaschen rumstehen, was liegt da auf dem Nachttisch rum. Und aus diesem Grund darf dann auch die Gesamtsituation, in der jemand verstirbt, erstmal nicht verändert werden. Weil gibt es da vielleicht auch Anzeichen, wo man sagt, oh, da stimmt vielleicht etwas nicht, ja. Da sind Hinweise auf einen etwaigen, nicht natürlichen Tod. Das, denke ich, ist somit die herausforderndste Situation, alle diese Interessengruppen, die an dieser Sterbesituation beteiligt sind, auch dann unter einen Hut zu bekommen.
Extrem guter Einblick. Danke. Was mich ganz konkret mal im Weiteren interessiert, wohin wird denn der Leichnam gebracht? Also Sie haben vorhin von der Kühlung gesprochen. Also jetzt sagen wir mal, wir hätten alles festgestellt und es wäre auch zum Beispiel mit den Angehörigen geklärt, dass sie keine Verabschiedung auf Station mehr wollen würden, dann ist es ja immer so, dass man versucht, da möglichst einen weiteren Schritt in die Wege zu leiten. Das heißt, der wird dann wahrscheinlich in die Kühlung in der Klinik gebracht, der Leichnam. Und dann kriegen Sie wahrscheinlich in der Zwischenzeit, das frage ich mich jetzt tatsächlich, den Anruf von den Angehörigen. Und schalten sich dann ein, oder?
Richtig. Also grundsätzlich sind ja die Angehörigen in der Pflicht, auch laut Gesetz, die Bestattung durchzuführen. Das ist in den einzelnen Bestattungsgesetzen der Länder geregelt. Also auch da mein Tipp, sich das durchaus mal anzuschauen. Es gibt leider 16 Bestattungsgesetze, weil Bestattungsgesetz ist Ländersache. Im Prinzip regeln die natürlich alle dasselbe, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich mal, dieses Gesetz durchzulesen und auch die zugehörigen Verordnungen dazu, wie dieses Gesetz dann auch anzuwenden, durchzuführen ist. Da findet sich zum Beispiel im Berliner Bestattungsgesetz auch eine sehr ausführliche Beschreibung, wie mit dem Leichenschauschein, auch wie mit der Leichenschau als solcher zu verfahren ist. Und in Berlin ist es so geregelt, dass ein Verstorbener nach Todesfeststellung innerhalb von 36 Stunden in geeignete Kühlräume oder Klimaräume überführt werden muss. Das können natürlich Räume sein im Krankenhaus, da sind die vorhanden. Wenn das jetzt eine Pflegeeinrichtung ist oder auch im privaten Umfeld zu Hause, dann muss man eben schauen, dass der Bestatter innerhalb von diesen 36 Stunden kommt und den Verstorbenen in die Kühlräume überführt. Warum diese Regelung mit 36 Stunden? Warum nicht sofort? Warum nicht 3 Tage? An diesem Beispiel, finde ich, sieht man immer sehr schön, worum es bei Bestattung immer geht. Auf der einen Seite soll natürlich ein Zeitfenster aufrechterhalten werden, dass Menschen sich verabschieden können, vielleicht auch die eine bestimmte religiöse Ausrichtung haben, vielleicht auch noch Rituale durchführen zu können. Auf der anderen Seite ist natürlich Bestattung immer auch eine Schutzmaßnahme in hygienischer Hinsicht. Ja, Sie wollen niemanden zu lange irgendwo liegen lassen, dass er nicht irgendwann zum hygienischen Problem wird. Also müssen Sie dann eine Grenze ziehen, bis wann Sie sagen, okay, dann muss es einfach in geschützte, geeignete Kühlräume, muss er überführt werden. In Bayern, soweit ich informiert bin, ist diese Frist etwas länger, da sind es 48 Stunden. Warum das so ist, keine Ahnung, aber es gibt da auch Unterschiede im Detail. Ja.
Und was ändert jetzt die andere Todesart, also ungeklärte Todesart oder ein nicht natürlicher Tod, an Ihrer Arbeit in dem Moment?
In dem Moment ändert es die Situation insoweit, dass wir nicht tätig werden können, weil wir können dann auch nicht überführen als ein Bestatter, der privat beauftragt wurde. Ich kann für Berlin sprechen. In Berlin werden diese sogenannten polizeilichen Überführungen ausgeschrieben. Da kann man sich drauf bewerben. Und dann tätigt man als Bestattungsunternehmen Überführungen im Auftrag des Landes Berlin und der Polizei, die Polizeiüberführungen. Das heißt, die Polizei hat in Berlin einen eigenen Vertragsbestatter, der dann beauftragt wird mit speziell diesen Überführungen, die beschlagnahmt worden sind, also Verstorbene, die beschlagnahmt worden sind. Und erst wenn die Freigabe durch die Staatsanwaltschaft erfolgt ist, können wir tätig werden. Die Angehörigen können uns natürlich dann schon beauftragen. Sie können sagen, wir wollen mit ihnen die Bestattung durchführen. Wenn denn dann die Freigabe erfolgt ist, ist auch gut, dass dann schon ein Bestatter bestimmt ist, weil wir können dann mit der Vollmacht, die wir von den Angehörigen bekommen haben, zur Beauftragung, Bestattung, schon an die zuständige Polizeistation herantreten und sagen, wir sind dann im Falle der Freigabe beauftragt, Sie können uns die Freigabe dann faxen, per E-Mail schicken, wie auch immer, und wir können dann eben überführen mit unserer Vollmacht von den Angehörigen.
Super. Wenn jetzt mich die Angehörige, der Angehörige fragt, Mensch, was muss ich denn jetzt noch tun, außer dass ich jetzt die Information geben kann, bitte wenden Sie sich an ein Bestattungsinstitut. Was wäre denn noch gut, was die wissen sollten aus Ihrer Sicht in der Situation?
Mhm. Gut, wenn Sie so weit gehen wollen, können Sie natürlich schon anraten, dass bestimmte Dokumente bereitgelegt werden müssen für die Beurkundung. Und das ist abhängig vom Personenstand. Eine ledige Person, da brauchen wir eine Geburtsurkunde, bei Verheirateten die Eheurkunde, bei Verwitweten Eheurkunde und Sterbeurkunde des verstorbenen Ehepartners und bei geschiedenen Personen Eheurkunde und Scheidungsurteil. Das sind die vier Personenstände, die beurkundet werden können. Und das sind die Unterlagen, die wir benötigen. Ansonsten können Sie den Leichenschauschein, das Blatt 0, sowie die beiden Umschläge, den gelben und den grauen Umschlag, getrost den Angehörigen dann auch überlassen, wenn jetzt jemand zu Hause verstorben ist, und sagen, geben Sie diese Unterlagen bitte dem Bestatter mit, der kommt, der wird sich dann des Weiteren darum kümmern. Im Krankenhaus ist die Situation natürlich anders. Dort wird es, denke ich mal, sowas wie eine zentrale Stelle geben, wie die Patientenannahme oder so, wo dann diese Unterlagen erstmal verwahrt werden und wir können dann im Krankenhaus schauen, wo müssen wir uns hinwenden mit unserer Vollmacht, dass wir dann diese Papiere entgegennehmen können.
Auch sehr gut zu wissen. Jetzt noch eine Frage. Was ist denn, wenn es keine Angehörigen gibt? Wer ist dann zuständig oder an wen wende ich mich überhaupt oder wir uns, wenn wir den Tod feststellen?
Wenn es keine Angehörigen gibt und auch nicht feststellbar ist, wer ist jetzt eigentlich für die Bestattung zuständig, dann gibt es zunächst einmal eine sogenannte ordnungsamtbehördliche Beisetzung. Mhm. Diese ordnungsamtbehördliche Beisetzung ist nochmal zu unterscheiden von der sogenannten Sozialbestattung. Das wird sehr häufig miteinander verwechselt. Als Unterschied, ordnungsamtbehördliche Beisetzung ist wirklich dann der Fall, wenn es keine bestattungspflichtigen Angehörigen gibt oder zunächst keine bestattungspflichtigen Angehörigen auffindbar sind. Wer ist bestattungspflichtig? Auch das steht im Bestattungsgesetz der Länder. Da gibt es eine Reihenfolge nach Verwandtschaftsgrad, Beziehungsgrad. Das ist in erster Linie sind das Ehepartner und Lebenspartner, dann Kinder, Eltern, Geschwister, Enkelkinder und Großeltern. In Bayern, wenn ich recht informiert bin, geht das sogar bis Onkel und Tanten und Nichten und Neffen. Also da ist der Kreis der bestattungspflichtigen Personen etwas größer. Und wenn es also keinen aus diesem Kreise gibt, dann muss trotzdem bestattet werden und das macht dann das Ordnungsamt. Es ist allerdings so, grundsätzlich darf jeder, auch Freunde, dürfen Bestattungen in Auftrag geben. Das heißt also, es muss jetzt nicht jemand sein, der aus zu dem Kreis der bestattungspflichtigen Angehörigen zählt. Also wenn ich sage, nee, ich bin zwar mit dem jetzt offiziell nur befreundet, aber wir haben eine enge Beziehung, ich kümmere mich darum, dann können Sie das tun. Dem steht nichts entgegen. Wir würden natürlich trotzdem fragen, Gibt es noch weitere Angehörige, die vielleicht bei den Bestattungswünschen berücksichtigt werden sollten? Wir können an der Stelle, wenn Sie wollen, so einen kleinen Ausflug ins Bestattungsrecht machen. Es geht darüber hinaus die sogenannten totenfürsorgeberechtigten Personen. Es gibt einerseits die Bestattungspflicht, es gibt andererseits die Totenfürsorgeberechtigung und es gibt die sogenannte Kostenpflicht. Bestattungspflichtige Personen hatte ich gerade beschrieben, das steht im Bestattungsgesetz. Totenfürsorgeberechtigte Personen sind Personen, die mit der verstorbenen Person sehr eng waren bis zum Schluss. Und das ist sehr weit gefasst und insofern also auch über Bestattungsart und Weise entscheiden dürfen, weil man davon ausgeht, dass sie eben Bescheid wissen, was derjenige wollte. Kostenpflichtige Personen sind immer die Erben. Das heißt, die Bestattung ist aus dem Nachlass zu finanzieren. Das bedeutet also, wer Erbe ist, Haupterbe ist, muss auch für die Bestattung aufkommen. In der Regel fallen diese drei Personen miteinander in eine Person. Es gibt allerdings auch Situationen, wo das auseinanderfällt. Ein Beispiel wäre, wenn jetzt angenommen jemand sein gesamtes Vermögen dem Tierschutzverein vermacht hat, dann müsste, nehmen wir mit dem Tierschutzverein Kontakt auf und regeln dann die Bezahlung der Bestattung.
Dinge, die ich nicht wusste, aber das ist nicht die einzige Sache heute. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Justus. Ich bin absolut hin und weg. Zum Ende einer jeden Folge fragen wir unsere Experten immer nach so dem einen Tipp für urologische Assistenzärztinnen und Assistenzärzte. Herr Klein, welchen Tipp haben Sie an unsere Zuhörenden, wenn es ums Thema Tod geht?
In dem Falle würde ich sagen, Sie haben schon alles richtig gemacht, weil Sie haben diese Podcast-Folge gehört. Und ich muss sagen, wir sind alle an einem Prozess beteiligt. Es geht um das Leben, es geht um das Sterben. Wir sind alle unterschiedliche Akteure, ob das nun Ärzte sind, ob das Bestatterinnen sind, ob das Pflegefachkräfte sind. Und ich finde es immer gut, sich darüber auszutauschen und das Wissen zu teilen, weil auch wir als Bestatterinnen und Bestatter wollen wissen, was passiert davor, was passiert danach. Und nur so können wir unsere Aufgaben gut ausfüllen. Insofern immer im Gespräch bleiben, immer informiert bleiben.
Vielen, vielen Dank. Professor Keil, was wäre Ihr Tipp für die urologischen Assistentinnen und Assistenten?
Also aus eigener Lebenserfahrung wäre mein Tipp, dass die Urologen sehr früh den Männern das Versprechen abnehmen, dass sie jedes Jahr zur urologischen Vorsorgeuntersuchung kommen. Da sind viele Männer nachlässig und ich habe schon Schreckliches erlebt, wenn es zu spät ist. Man muss heutzutage ja als Mann nicht mehr an einem Prostatakarzinom sterben. Das wäre mein Wunsch in der Prophylaxe.
Toll. Super. Justus, wenn das nicht ein rundes urologisches Ende für eine so nicht urologische Folge ist. Ich bin ganz, ganz glücklich. Herr Klein, Herr Professor Keil, vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal von mir. Ich bin ganz begeistert und sehr viel schlauer als noch vor einer Stunde. Vielen Dank.
Danke, Nadim. Danke dir. Danke, Professor Keil, Herr Kleinen. Es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Das sagen wir nicht umsonst jetzt das dritte Mal, weil es wirklich eine tolle Folge war. Aber auch danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erst vor kurzem haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Themenwunsch geschickt bekommen, den wir gerade versuchen, in eine unserer nächsten Folgen zu integrieren. Und solltet ihr weitere Ideen, Lob, aber natürlich auch Kritik haben, meldet euch über Instagram oder ganz einfach per E-Mail an podcast@gesro.de. Vielen, vielen Dank. Ciao.
Alles Gute für Sie. Ich glaube, dass das eine sehr sinnvolle, lockere Fortbildungsveranstaltung ist. Dankeschön.
Auch von mir vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht und auch ich habe wieder sehr viele Einblicke gewonnen in die Facharbeit anderer Menschen. Vielen Dank dafür.
Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.